Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, einmal die Frage an euch. Wie geht ihr eigentlich vor, wenn ihr eure Immobilie finanziert? Es gibt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten, zu einer Finanzierung zu kommen. Ihr könnt selber zu den Banken gehen oder ihr könnt einen Finanzierungsvermittler nutzen. Stefan und ich haben beim Kauf der ersten Wohnung tatsächlich auch einen Finanzierungsvermittler benutzt. Warum? Weil der einfach mehrere hundert Banken gleichzeitig für einen anfragt und so ein bisschen auch eine Pufferstelle ist, die Unterlagen mit einem gut macht und dann eben auch weiß strategisch, auf welche Banken sollte man zugehen und wo macht das aktuelle Vorhaben Sinn, um es zu platzieren. Es sind dabei mehrere Dinge wichtig, wenn ihr mit einem Finanzierungsvermittler arbeitet. Ihr solltet darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler am Ende auch dafür sorgt, dass ihr wirklich eigene Bankkontakte aufbauen könnt, weil das ist wirklich wichtig, wenn ihr als Investoren dann vielleicht auch noch weiter wachsen wollt. Und zum anderen solltet ihr natürlich darauf achten, dass der Finanzierungsvermittler auch darauf spezialisiert ist, auf das, was ihr vorhabt, also sich auskennt mit Kapitalanlageimmobilien, versteht, wie ihr als Investor denkt, das ist zum Beispiel was ganz anderes, wie ein Eigenheimkäufer und eben entsprechend eure Sprache spricht, weil ihr vielleicht auch ein paar Dinge anders machen wollt als bei einer typischen Eigenheimfinanzierung. Wir wollen und haben genau dieses Thema uns auf die Agenda geschrieben, dass wir Finanzierungen für euch leichter zugänglich machen. Und wie machen wir das? Wir machen das zusammen mit der Interhyp. Wir partnern jetzt schon einige Jahre mit der Interhyp, Deutschlands größtem Finanzierungsvermittler. Die haben logischerweise, natürlicherweise das größte Netzwerk zu allen Banken. Und wir haben mittlerweile über 60 Berater von der Interhyp bei uns in der Immocation Masterclass ausgebildet, so dass sie wirklich die Sprache der Kapitalanleger, also von euch sprechen und für euch die bestmögliche Finanzierung finden können. Wenn ihr eine Finanzierung also gerade beantragen wollt, wenn ihr zu einer Finanzierung kommen wollt, weil ihr eine Immobilie kauft, dann geht am besten mal auf immocation.de/Finanzierung. Dort gibt es dann ein Formular, das könnt ihr ausfüllen und dann kommt ihr direkt zur Interhyp in dieses Team, das von Immocation ausgebildet wurde. Also viel Spaß und viel Erfolg mit eurer Finanzierung. immocation.de/Finanzierung. Also jeder sagt eigentlich, gut, die Zinsen, die haben sich jetzt eingependelt, der Markt gewöhnt sich an die Zinsen und es gibt nichts am Horizont, was man erkennen kann, was darauf jetzt gerade Einfluss nimmt, weil die Inflation ist auch im Griff. Siehst du das auch so?
Also, dass die sich quasi niemals mehr erhöhen, der Fraktion gehöre ich nicht an. Ja, glaube aber auch, dass so in den nächsten 12 Monaten das mehr oder weniger auf diesem Niveau bleibt. Also practice what you preach. Weil ich das glaube, habe ich zum Beispiel jetzt Konditionen zum 1. November unterschrieben, aber übrigens 1. November 2026, weil da so eine Prolongation anstand und da war das Angebot 3,33% Verlängerungskondition. Warum habe ich jetzt unterschrieben eine Kondition, die erst im November nächsten Jahres greift? Na genau deswegen, weil ich glaube, dass sich daran nicht wesentlich was ändert.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Wohin geht der Immobilienmarkt 2026? Wie entwickeln sich Preise, Mieten? Welche Chancen ergeben sich für den privaten Immobilieninvestor? Welche Risiken gibt es vielleicht auch? Stichwort Regulierung und so weiter. Es gäbe keinen besseren, mit dem man das besprechen kann. Jürgen Michalschick, hallo Jürgen.
Hallo lieber Marco.
Ja, schön, dass du da bist. Weiß nicht, ob man dich vorstellen muss. Ehrenpräsident des IVDs, selber erfolgreicher großer Makler, selber erfolgreicher Immobilieninvestor, sehr, sehr nah mit Politik, Wirtschaft und so weiter vernetzt. Wir reden in regelmäßigen Abständen miteinander, auch hier im Podcast. Du bist seit noch gar nicht lang so allzu langer Zeit Immocation Coach. Das ist, sage ich mal gerne, eine große Ehre für uns auch. Ja.
Und eine große Freude, ja.
Ja, schön. Und jetzt wird es einmal Zeit, ein großes Marktupdate zu machen. Und ich will es heute mal ein bisschen mehr auf Basis eines Dokumentes machen, das du bzw. ihr, also Schick Immobilien, veröffentlicht dieses Dokument. Ja? Und das heißt Zinshausmarktbericht. Und da können wir uns jetzt mal ein bisschen die Daten anschauen. Was ist so passiert in Sachen Kaufpreise, Transaktionen? Wo steht der Markt gerade? Wir können dann noch allgemein natürlich über den Markt sprechen und dann eben über das Thema Regulierung. So würde ich es ein bisschen aufbauen. Okay, Zinshausmarktbericht. Was ist das überhaupt für ein Dokument und wo kommt das her?
Ach, der Gedankengang war, der Immobilienmarkt in Deutschland war in der Vergangenheit ja so intransparent. Also der einen Wissensvorteil hatte, der konnte besser kaufen oder verkaufen als der vielleicht weniger Zugang zu Marktinformationen hatte. Und ich fand das, ehrlich gesagt, nie eine optimale Situation. Ich glaube, dass es für Käufer wie für Verkäufer schon wichtig ist, dass es umfassende Informationen über Teilmärkte gibt. Und dann habe ich mir so angeguckt, was gibt es denn eigentlich an Marktberichten? Und da gibt es ja zum Beispiel für die großen Immobilienstandorte, die Top 5, Top 7 Städte im Büroimmobilienmarkt oder so, doch den ein oder anderen guten Marktbericht, aber so flächendeckend, deutschlandweit und für Mehrfamilienhäuser gab es das nicht. Und da dachten wir, da stoßen wir mal rein in diese Marktlücke und haben den sogenannten Zinshausmarktbericht aufgesetzt, der 50 Städte in Deutschland abbildet, also die 50 größten Städte in Deutschland. Und das anhand von Abschlussdaten. Und der Gedankengang ist, ein möglichst transparenter Markt sorgt dafür, dass es ein fungibler Markt ist. Denn ich glaube, die Leute agieren vor allem dann aktiv in Märkten, wenn sie transparent sind und nicht, wenn sie so neblig, trüb und untransparent sind, dass man gar nicht so richtig weiß, wohin.
Unsicherheit verhindert Transaktionen quasi, ne?
Ich glaube das, und man sieht ja insbesondere bei sehr fungiblen Märkten, denke mal an angelsächsische Immobilienmärkte, wo es sehr transparente Datenlagen gibt, dass es da eine viel höhere Handels- und Verkaufsgeschwindigkeit gibt als in Deutschland. Und deswegen soll es ein Beitrag zu mehr Transparenz sein, damit man wirklich informiert und nicht nur von der Gefühlslage heraus denkt, jetzt ist es ein guter Deal für die Käufer wie für die Verkäuferseite.
Ist das so, ja? Ist in USA die Datenlage zum Beispiel sehr viel besser. Warum ist das so? Weil alle Kaufpreise notiert werden, oder?
Genau, ich kann die Kaufpreise rekonstruieren und auch die Vorverkaufspreise. Wenn ich eine Immobilie kaufe, weiß ich, wie mein heutiger Verkäufer das Grundstück selbst erworben hat. Also da gibt es eine ganz, ganz andere Datentransparenz. Die haben wir aus guten Gründen in Deutschland so nicht. Aber deswegen kann man ja trotzdem ein Stück weit schauen, was ist denn im Markt tatsächlich zugänglich. Und was mich immer gestört hat, war, dass eine der Hauptquellen die sogenannten Angebotspreise sind. Ja. Also das, was halt in den Portalen steht. Aber ich fand immer die Aussagekraft von Preisvorstellungen, von Traumpreisen, von Wunschvorstellungen nicht so einen richtigen Gradmesser für das, was da wirklich draußen stattfindet. Denn wenn manchmal in Portalen halt auch so ein Sammelsurium an Wunschvorstellungen zu finden ist, ist das ja noch kein Marktabbild.
Ja. Lass mich trotzdem, weil ich es spannend finde. Also in USA gibt es eine zentrale Datenbank. Also ich meine, gibt bei uns ja auch den Gutachterausschuss. Daher habt ihr auch die Daten, ne?
Richtig, genau. Ganz überwiegend sind es Gutachterausschussdaten, aber die kombinieren wir noch mit ganz vielen anderen soziodemografischen Daten, wie Kaufkraft, Bevölkerung, Leerstand, diese Dinge, Mietenentwicklung. Da gibt es viele Datenquellen, aber zum Beispiel diese Umsatzvolumina, Quadratmeterpreise, Kauffälle, die werden in Deutschland von den sogenannten Gutachterausschüssen erhoben. Das ist eine kommunale Einrichtung. Jede Stadt hat einen Gutachterausschuss, mal mehr, mal weniger umfangreich ausgestattet. Und da müssen alle Notare ihre Kauffälle hinmelden, sofern es sich um die sogenannten Asset Deals handelt, also einen echten Grundstückskaufvertrag. Bei den Share Deals ist es nicht so transparent.
Okay. Und in den USA hat man das quasi sogar, du kannst für eine Immobilie gucken, rückwirkend.
Richtig, was? Genau.
Okay. Okay, also spannend. So, und jetzt noch, der Bericht ist bezogen auf Mehrfamilienhäuser. Warum aus eurer Perspektive? Weil ihr seid Makler für Mehrfamilienhäuser hauptsächlich. Deshalb?
Also das Thema Mehrfamilienhäuser hat mich immer interessiert. Meine erste Immobilie, die ich mir gekauft habe, war ein Mehrfamilienhaus. Wir sind tatsächlich als Investmentmaklerunternehmen auf den Bereich Mehrfamilienhäuser und Wohngeschäftshäuser spezialisiert. Ich halte das für eine extrem interessante, einen Teilmarkt, der halt super spannend ist für Private, für vermögende Private, für Einsteiger wie für Fortgeschrittene. Für gewerbliche Player ist das ja ein wichtiger Markt, aber auch für Institutionelle, also eigentlich für alle drei Zielgruppen. Und da hatte ich halt festgestellt, anders als im Büroimmobilienmarkt gibt's nicht so viel Datenmaterial. Und deswegen war es schon relevant, das mal zusammenzufassen. Übrigens auch dann verbunden mit der Überlegung, reicht es, wenn man jetzt, was weiß ich, die Top 3, die Top 7 Städte abbildet? Nein, das reicht nicht, weil natürlich der Immobilienmarkt viel größer ist. Auf der anderen Seite dann die Frage, wann schneidet man eigentlich so den Marktbericht auch wieder ab? Und wir haben uns entschieden, die 50 größten Städte in Deutschland abzubilden. Heißt ja nicht, dass es in der 70. größten Stadt nicht auch ein tolles Mehrfamilienhaus geben kann, das man auch kaufen kann. Aber da hat man nicht mehr so die Datenmenge, dass das in den wirklichen Marktreport reinpasst. Also irgendwann muss man es abschneiden, aber man kann, glaube ich, relativ gut aus benachbarten Kommunen, aus ähnlich gelagerten Städten, dann eine Schlussfolgerung ziehen, wenn man jetzt also mit seinem Standort in diesen 50 Städten nicht berücksichtigt ist, weil man da doch ganz schön viel davon ableiten kann.
Ja, genau das will ich gleich auch tun, wenn wir gleich in den Bericht reingehen mal an einer Stelle. Jetzt nochmal der Hinweis von mir, ich glaube, es macht auch total Sinn, dass wir jetzt auf den Zinshaus Marktbrief für Mehrfamilienhäuser sprechen, auch für jeden, der jetzt zuhört und sagt, ich will gerade meine erste Eigentumswohnung kaufen, weil Eigentumswohnungen befinden sich ja mal in Mehrfamilienhäusern grundsätzlich. Und es geht also um den Wohnimmobilienmarkt, in dem man investieren möchte, wenn man das tut. Und wir werden gleich ein bisschen sicherlich auf die Unterschiede auch eingehen können. Ist das jetzt, weil wir haben schon einen Unterschied gesehen zwischen den Kaufpreisen Mehrfamilienhäuser gegen Eigentumswohnungen, also auf den Quadratmeter runtergerechnet. Ne? Das hat sich ein bisschen umgekehrt in den letzten Jahren, was da durch die Zinserhöhung eigentlich passiert ist. Genau. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in den Bericht rein. Und ich habe mir ein paar Stellen markiert. Also der Bericht ist so aufgebaut, man hat so, ich glaube, 12, 13 Seiten von euch quasi erstmal Vorwort und dann eine Analyse des Gesamtmarktes. Super spannend zu lesen, kann ich jedem empfehlen. Man findet das einfach googeln, ne? Zinshaus Marktbericht, Schick Immobilien. Ihr könnt es ganz einfach finden, es ist kostenlos, könnt es euch einfach runterladen. Es hat, ich weiß, 234 Seiten, nicht erschrecken. Wie gesagt, 11, 12 Seiten sind die Zusammenfassung und dann geht es in die einzelnen Städte rein. Das ist Wahnsinn. Und man hat dann 6, 7 Seiten zu Berlin oder so. Also ist wirklich super, ne? Wenn man dann investieren will in der Stadt, was man da alles lesen kann, dann auch eben Kaufkraft und Arbeitslosigkeit und so weiter. Also man kann richtig, richtig viel lernen. Weil Immobilienmärkte sind ja Teilmärkte, sagen ja immer, grabt euch in euren Standort ein. Und das kann man natürlich sehr gut dann auch mit dem Bericht tun. So, jetzt im Vorwort. Insgesamt, also ich lese einen Satz vor, insgesamt wurden 2024 mit 11.102 Kauffällen rund 24% mehr Zinshäuser veräußert als 2023. Ich finde erstmal die absolute Zahl auch interessant. Also 11.000 Mehrfamilienhäuser haben im letzten Jahr den Besitzer gewechselt.
Richtig.
Mhm. Und das ist deutlich mehr als davor. Das war aber schon mal deutlich mehr.
Ja, das war schon mal mehr. Und das ist sozusagen, was die Kauffälle angeht, aber gar nicht so weit weg von den Jahren zuvor. Wir hatten so im Jahr 2019, 2020 auch mal 13.000 Kauffälle. Das Spitzenjahr war 2021 mit 14.000 Kauffällen. Mhm. Und dann ist es so runtergerutscht im halbierten Jahr 2022. Da war ja der Wohninvestmentmarkt im ersten Halbjahr noch ein ganz stabiler und erst in dem dritten Quartal und vierten Quartal 2022 hat der Markt ja dann Federn gelassen und das schwächste Kalenderjahr war das Jahr 2023 und jetzt also wieder deutliches Aufholen im Jahr 2024 und alles das, was wir jetzt sehen fürs Jahr 2025 in vielen Städten sind jetzt auch die Zahlen bis einschließlich drittes Quartal erhoben, zeigen also, dass dieser Erholungseffekt deutlich fortschreitet. Also sowohl die Kauffälle steigen stark, als auch das Umsatzvolumen. Und das ist ja sehr spannend, wenn man sich jetzt anschaut, was bedeuten denn eigentlich diese 11.000 Kauffälle? Naja, das ist ein Immobilienumsatz von 17,6 Milliarden Euro. Also ich würde mal sagen, eine richtig dicke Hausnummer. Mal verglichen mit 2019, 2020, da waren es 23 Milliarden. Ja, immer noch niedriger als quasi unterm Peak, logisch. Aber es gibt eigentlich auch nur dieses eine Ausreißerjahr 2021, das so exzeptionell viel höher ist als alles andere. Aber wenn wir das mal rausnehmen, ja, dann sind wir zwar nicht ganz so am Ende vom Peak, aber doch relativ nah dran.
Erklär vielleicht nochmal für jeden Zuhörer, warum das so passiert ist. 21 so extrem und was ist dann passiert? Und wo stehen wir gerade?
Naja, wir haben diesen Superzyklus erlebt, wo die Preise ja zum Teil sich um 5, 7, 10% pro Jahr zum Schluss verändert haben im Vorjahresvergleich. Und wo es jetzt zum Teil so schnell ging, dass manche Player ja auch bei uns in der Community gesagt haben, naja, jetzt wird es mir ein bisschen schwindelig, also jetzt steigen die Preise so stark. Geht das denn immer weiter? Und es gab ja diverse Stimmen, die gesagt haben, naja, passt auf, das ist jetzt nicht das neue deutsche Grundgesetz, dass die Preise nun permanent immer weiter steigen. Und dann kam das, was natürlich so auch keiner vorhergesehen hat, also den Überfall Russlands auf die Ukraine und die entsprechenden Zinsanstiege und diese rapide Zinswende. Die hat ja beispielsweise an den Kapitalmärkten schon im zweiten Quartal 2022 für diesen echten Einbruch gesorgt und im Investmentmarkt, im Wohninvestmentmarkt, aber erst im zweiten Halbjahr 2022. Und verbunden mit dieser Zinswende gab es natürlich erstmal den großen Stopp im Markt in der zweiten Jahreshälfte 2022 und dann ehrlich gesagt auch so ein ganz langsames Rantasten in 2023, wo ja auch viele aus unserer Community gesagt haben, Mensch, jetzt ist die optimale Kaufchance, da steige ich jetzt ein, wenn es ganz wenige Mitinteressenten, Mitkäufer gibt. Aber das war natürlich 2023 das mit Abstand schwächste Jahr, wo ganz viele sich natürlich zuerst mal zurückgehalten haben und geguckt haben, wo geht denn die Reise eigentlich hin? Also fallen die Preise noch weiter zurück oder ist das jetzt schon der Moment, wo man möglicherweise auch wieder als Chancenmarkt wieder einsteigt? Und die, die da früh mit dabei waren, werden jetzt natürlich belohnt.
Ja. Sind denn die, also du sagst gerade, der Umsatz ist auch gestiegen in Summe. Das heißt, die Preise pro Quadratmeter im Vergleich 24 zu 23 sind auch gestiegen.
Na, zunächst mal ist der Umsatz gestiegen, was noch nicht die Preisentwicklung abbildet. Also die Preise haben eigentlich unterschiedliche Geschwindigkeiten gehabt. Also ich will mal so sagen, 2023 sind Objekte verkauft worden, die verkauft werden mussten. Mhm. Also wenn es Eigentümer gab, die aus welchen Wechselfällen des wirtschaftlichen oder privaten Lebens wirklich veräußern mussten, die haben es dann auch 2023 getan. Viele andere haben zunächst einfach mal abgewartet, was jetzt passiert, weil die natürlich alle noch diese Traumpreise von 2021 im Auge hatten. Aber wenn jetzt jemand in wirtschaftlicher Not, wenn es finanziell nicht anders ging, veräußern musste, hatte natürlich der Käufer in diesem Zeitpunkt, weil es ja nur wenige Nachfrager gab, ein ziemliches Verhandlungspotenzial und der konnte auf die Preise drücken. Aber was ist mit den Preisen generell passiert? Naja, die sind sehr drastisch zurückgegangen, zum Beispiel in den Großstädten, schon im zweiten Halbjahr 2022 und haben sich dann begonnen zu fangen im Jahr 2023, spätestens 2024. Das war beispielsweise in den B-, C- und D-Städten nicht in der gleichen Geschwindigkeit so. Da gingen die Preise eher noch 2023, 2024 zurück, während wir diese Preiskonsolidierung quasi in den größeren Städten schon sehr viel früher erlebt haben. Also dieser starke Regen, der hat sich abgeregnet und dann war in vielen Städten so eine Art Preiskorrektur vollzogen, insbesondere in den etwas transparenteren Märkten, über die mehr geschrieben wird, weil da einfach auch die Käufer und die Verkäufer mehr Marktinformationen erhalten, was in kleineren Städten halt weniger transparent ist. Und da muss sich ja erst so ein Marktfeeling auf beiden Seiten rausbilden.
Ja, ja. Also das finde ich, finde ich sehr, sehr spannend. Ne? Das ging schneller in den A-Lagen, also in der A-Lage, aufgrund auch einer höheren Transparenz im Markt. Hast du uns auch immer wieder erklärt, ging es schneller, dass die Preise runter sind durch die gestiegenen Zinsen, ja, Leistbarkeit runter und so weiter, der Markt reagiert darauf, der hat schneller reagiert und erholt sich jetzt auch schneller wieder. In der B- und C-Lage dauert es ein bisschen länger.
Mhm, absolut.
Aber wir haben jetzt Stand, also jetzt reden wir ja hier Ende, du hast gerade gesagt, also der Bericht ist immer auf ein Jahr, der bezieht sich auf 2024, du hast aber gerade schon aktuellere Daten auch im Kopf. Wenn du jetzt drittes Quartal 2025 berücksichtigst, würdest du sagen, wir sind an einem Punkt, wo sich Preise, jetzt lass uns über die Preise sprechen, Preise für Mehrfamilienhäuser, glaubst du, wir kommen Ende 2025 im Schnitt raus mit, die Preise 25 waren höher als 24?
Ich will gleich mal eine Statistik verwenden, die gar nicht aus unserem Zinshausmarktbericht stammt, aber die auch interessant ist. Aber es hängt halt total ab vom lokalen Markt. Also ich habe vor kurzem mit einem tollen Player aus München eine gemeinsame Veranstaltung gemacht. Da haben wir mal die beiden größten Immobilienmärkte in Deutschland verglichen, nämlich München und Berlin. Ja, also Berlin hat so einen Marktanteil von 24%, München hat einen Marktanteil von 9% an diesem Gesamtumsatz unter den 50 größten Städten in Deutschland. Und da zum Beispiel wurde deutlich, dass diese Preiskorrektur, die wir jetzt in Berlin gesehen haben in den letzten 2 Jahren, dass die sich in München nicht so darstellen lässt. Also da gingen die Durchschnittsfaktoren beispielsweise, Quelle Gutachterausschuss München, gingen die weiter zurück, 2023 noch 36-fach, 2024 33-fach und 2025 zeichnet sich also eher 30-fach ab. Also da
kommt
man einfach von einem sehr hohen Niveau und damit immer noch ein gewisser Druck auf diese Durchschnittsfaktoren, während das jetzt in anderen Standorten, wie das besagte Berlin, ein anderes Bild ist, wo wir jetzt über 8 Quartale, 2 Jahre eine echte Seitwärtsbewegung haben. Insofern, man kann sozusagen nicht auch von den Durchschnittspreisen, es sind ja dann halt viel auch Durchschnittspreise auf den lokalen Markt, sich zurückbeziehen. Aber trotzdem gibt es ja so eine Entwicklung, die man entdecken kann. Und es gibt beispielsweise einen German Real Estate Index. Das ist so ein Forschungsprojekt, wo nicht viele Städte in Deutschland berücksichtigt werden, aber so 3 Hände voll. Und die zum Beispiel sagen, dass in den letzten 3, 4 Quartalen wir so eine richtige Seitwärtsbewegung in Deutschland hatten, was die Mehrfamilienhauspreise angeht. Also die erste Frage ist ja, gehen die Preise weiter zurück, ja oder nein? Und das ist völlig klar beantwortet, also einen weiteren Preisrückgang. Von Einzelfällen abgesehen, ich hatte München gerade erwähnt, gibt es also über alles gesehen nicht. Es gibt auch diverse Städte, wo es eine spürbare Preiserhöhung gibt. Und auch zum Beispiel total interessant ist, wenn man mal eine andere Quelle nimmt, es gibt den VDP, das ist der Verband der Pfandbriefbanken. Und die haben was Interessantes gemacht. Die haben mal die Kaufpreise indiziert, also haben quasi einen Index gemacht und haben die im 4. Quartal 2023 quasi auf 100 gesetzt. Also wie man so einen Index festsetzt. Und dann sieht man ja, wie sich die Preise prozentual von diesem Ausgangspunkt 100 verändern. Und da ist jetzt im 3. Quartal 2025, also fast 2 Jahre später, dieser Indexstand, der bei 100 begann im 4. Quartal 2023, da ist der Indexstand jetzt im 3. Quartal 2025 im Bereich der Mehrfamilienhäuser deutschlandweit bei 107. Also das heißt, da sind jetzt die Preise quasi 7% höher deutschlandweit. Und das ist schon ein ganz interessantes Bild, dass man damit gewinnen kann. Aha, die Märkte also bewegen sich über alles gesehen nach oben. In dem Fall ist jetzt Quelle VDP, die als Finanzierer natürlich einen sehr ordentlichen Marktüberblick haben, wenn auch nicht so allumfassend wie jetzt die Gutachterausschüsse, die halt 100% der Asset Deals sehen.
Ja, also ich glaube, man hat jetzt schon rausgehört und möchte auch nochmal unterstreichen, wie groß der Unterschied ist, in welchem Teilmarkt ich mich quasi bewege. Und wir können hier ja nicht jetzt über 50 Städte oder alles im Detail reden, weil dann würde der Podcast 20 Stunden dauern und man müsste an die Stelle spulen, wo es für jeden relevant ist. Aber das muss man einfach, glaube ich, verstehen, wie unterschiedlich das ist. Und ich finde das interessant. Also wir verkaufen ja in München gerade, also wir verkaufen zum Beispiel in Schwerin und in Rostock. Ja, weil da haben wir auch eine Partnerschaft angefangen. Beides sind Geschäftsmodelle, wo wir Mehrfamilienhäuser ankaufen, aufteilen und in Eigentumswohnung abverkaufen. Das heißt, wir haben an sich eine Marge dadurch, dass wir ein Mehrfamilienhaus günstiger einkaufen können in Summe, wie die einzelnen Eigentumswohnungen. Das funktioniert auch. Aber ich spüre das, was du gerade sagst. Und in dem Bericht steht auch Rostock und Schwerin richtig, richtig gut gerade. Ja? Das ist einfach wahrscheinlich noch deutlich mehr als, was hast du gesagt, 1,07 über oder 107 im Index über gesamt. Wahrscheinlich ist Rostock da deutlich weiter vorne noch, steht auch in dem Bericht. Und das spürt man in der Praxis. Also in München, wir verkaufen ab, ja, wir können das auch tun, weil wir eben ja noch ein Geschäftsmodell haben, dass wir mehr von mir aus aufteilen und in einen anderen Markt sozusagen gehen. Aber es fällt gefühlt schwerer, obwohl es das München ist, wo ja die Nachfrage extrem hoch ist. Ja, und Rostock, Schwerin, super Sache. Läuft quasi richtig gut gerade. Und irgendwie spürt man diesen Unterschied, den du beschreibst.
Ja, und es ist interessant, dass ihr das aus dem Markt so widerspiegelt. Denn wenn man beispielsweise, wenn du jetzt Schwerin und Rostock erwähnst, wenn wir die Umsatzveränderungen in dem Zinshausmarktbericht uns angeguckt haben, wo sind denn eigentlich die Städte mit dem größten Umsatzplus? Dann rate mal, welche Stadt auf Platz 1 steht mit dem prozentual größten Umsatzsprung nach vorn.
Ja, also genau. Ich glaube Rostock, ne? Nee, Schwerin, oder?
Genau, ist natürlich schon also, suggestiv formuliert. Tatsächlich dein Schwerin, sage ich jetzt mal. Ja,
ja. Ja.
Also dein Rostock ist auf Platz 3.
Ja, das habe ich eben gesehen, genau.
Zwei Städte, also deswegen Glückwunsch, gute Standorte, gut gemacht. Jetzt muss man natürlich sagen, dass am Gesamtumsatz das zwei Städte sind, die jetzt nicht so wahnsinnig viel Gesamtumsatz haben. Aber interessant ist ja, wie sich auch der Mikrostandort sozusagen prozentual verändert. Und wenn man das natürlich mit einem wirklich schwachen 2023 vergleicht, aber ist halt ein Schwerin mit 256% plus bei der Umsatzveränderung schon ein echter Hingucker, ja. Dann kommt Zwickau. Ich weiß nicht, ob alle schon mal in Zwickau waren, mit 193%. Und dann kommt Rostock mit 166%.
Warum?
Umsatzveränderung. Quasi, das ist das Treppchen der größten Umsatzsteigerungen. Und dann folgen andere übrigens ostdeutsche Städte, Erfurt, Gera, Dresden und dann erst kommt Ludwigshafen und dann Dessau, Stuttgart, Bremen und andere Städte. Aber die ostdeutschen Städte, die haben sozusagen eine drastische Marktkorrektur 2023 erfahren und waren jetzt aber als Wiedereinstiegsmärkte so interessant und so günstig, ja, dass sich in dem Moment, wo diese Marktrekalibrierung, Marktfindung wieder stattfand, sehr viel zunächst mal auf die großen Städte sich bezogen hat. Deswegen sehr schwache Umsatzzahlen 2023. Aber jetzt, wo der Markt sich wieder fängt, gibt's natürlich nach wie vor einen ganz großen Trieb in die großen Städte. Aber es gibt eben auch diese kleineren Städte, die jetzt überproportional davon profitieren. Und deswegen echter Hingucker. Und wie gesagt, was die Umsatzveränderung angeht, haben wir das Treppchen und die Hitparade quasi fast ausschließlich mit ostdeutschen Städten.
Ja. Also
übrigens, wenn wir nochmal so einen Teilmarkt vergleichen. Viele vergleichen ja zum Beispiel auch Ruhrgebiet auf der einen Seite. Und Ostdeutschland auf der anderen Seite oder Mitteldeutschland ist ja auch so ein Teilmarkt, der häufig betrachtet wird. Ganz interessant ist zum Beispiel, dass sich das Ruhrgebiet wesentlich schwerer tut mit dieser Rekalibrierung. Also da sind die Umsatzzahlen, die Kauffallzahlen unterrepräsentativ, während die in Ostdeutschland überrepräsentativ sind. Also da zum Beispiel ist die Markterholung in dem auch von mir geschätzten Ruhrgebiet, ich bin da auch investiert, aber nicht so stark, wie wir das beispielsweise in Ostdeutschland erleben. Also ganz interessant, wenn man sich jetzt so die Lupe drüber hält. Also man kann dann schon vielleicht, so wie du es ja auch aus deiner eigenen Markterfahrung sagst, das eine oder andere Mal sagen, ja, erkenne ich auch so.
Lass uns das mal kurz noch übersetzen, finde ich wichtig an der Stelle, für das langfristige Buy-and-Hold-Denken. Weil was wäre ja, wenn man das jetzt so hört, könnte man ja meinen, das Wichtigste, um jetzt hier langfristig Altersvorsorge zu betreiben, ist, dass ich jetzt möglichst gut abschätzen kann, welche Märkte sich preislich im Gesamtumsatz, wie auch immer, in den nächsten 2 Jahren entwickeln. Das ist aber jetzt, da geht's eigentlich, wenn wir langfristig denken, um andere Dinge, oder?
Ja, denn wenn wir das Long Game spielen, geht's ja eher um die Frage, wie kann ich diese Bestände dort bewirtschaften? Wie entwickeln die sich? Deswegen ist ja der demografische Aspekt, die Entwicklung der Kaufkraftentwicklung, die Mietenentwicklung, Zuzug, das sind ja die zentralen Themen. Wenn die Standorte sehr klein sind und ich möglicherweise, wenn ich mal den Exit machen will, gar keinen so richtig fungiblen Markt vor mir finde, weil es halt immer nur so ein paar lokale Player gibt, aber eigentlich gar nicht so eine große Nachfrage, ist das möglicherweise auch ein eigenes Thema, mit dem ich umgehen muss. Ja, langfristig gesehen ist, glaube ich, die Frage, werden diese Bestände in 10, 20, 30, 50 Jahren genauso nachgefragt und vermietbar sein wie heute? Das ist für mich so die zentrale Frage. Glaube ich, ist ja auch so ein Pre-Check. Ja? Also ist das eine Mikrolage, von der ich das Gefühl habe, mit meiner Vorortkenntnis, dass da meine Wohnung in dem Haus, in der Mikrolage auch in 30 oder 50 Jahren noch gefragt wird? Klar, ich muss es dann modernisieren, aber ist das dann noch ein Wohnungsangebot, das da noch eine Nachfrage erfährt und nicht nur jetzt gerade in der Excel-Tabelle Platz hat? Ja, ich glaube, da hat der gesunde Menschenverstand schon eine sichere Antwort dafür.
Ja. Jetzt, wie würdest du also in diesem Bericht vorgehen, wenn du sagst, ich will das Long Game spielen, ich will es für die Altersvorsorge meine Stadt analysieren, das kann ich jetzt tun, wenn sie unter die 50 fällt. Was würdest du dir angucken, um zu sagen, das macht für mich Sinn, da versuche ich eine Wohnung zu kaufen, die soll natürlich eine Rendite am Anfang haben, dass ich jetzt nicht super viel drauflegen muss vielleicht oder dass die sich schon von selbst abzahlt, die soll sich aber vor allem die nächsten Jahre so entwickeln, dass das ein guter Case für mich ist. Was würdest du dir anschauen?
Na, zunächst mal ist ja, wenn man den Gesamtmarkt sieht und man sieht in diesem Zinshausmarktbericht alle Kauffälle, die es in dieser Stadt gab. Das hat dann eine Ausdifferenzierung zwischen Mehrfamilienhäuser, wo es also keine Gewerbeeinheiten gibt, und Wohn- und Geschäftshäuser mit einem Gewerbeanteil in der Regel von bis zu 30%. Da kann man es ausdifferenzieren. Man kann das nach Lagequalitäten, nach Baualtersklassen ausdifferenzieren. Und dann habe ich zumindest als Kaufinteressent Referenzwerte. Ja, ich glaube, das gibt mir eine erste Sicherheit, um zu sehen, bin ich denn da mit meinen Kaufpreisen auf der richtigen Spur. Ich kann mich selbst benchmarken mit dem, was ich plane. Ich glaube, ich kann besser vergleichen das Angebot, das vor mir liegt, um es möglicherweise zu verhandeln oder auch um es zu akzeptieren. Ich glaube, da ist ein ganz großer Nutzen. Und ich will auch mal sagen, warum sind manchmal auch Werte, auch wenn sie von den Gutachterausschüssen zum Teil sich auf das kommunal dann irgendwann abgeschlossene Vorjahr beziehen. Also im Jahr 2025 werden alle Kauffälle aus 2024 ausgewertet oder jetzt die ersten 1, 2, 3 Quartale des Jahres 2025. Warum hat das einen Informationswert? Naja, weil die Märkte doch so ziemlich stabil sind. Und dann ist es schon einfach eine super gute Informationsbasis für meine eigene Investitionstätigkeit zu sehen, wie ist denn eigentlich der Markt da draußen? Und ich will das mal mit diesem Bild machen. Also wenn es ein Spielfeld gibt, dann muss ich einfach wissen, ist der Ball am Spielfeldrand, ist der in der Spielfeldmitte oder ist der möglicherweise auch außerhalb? Und das, glaube ich, gibt mir einen sehr guten Orientierungspunkt. Und dann kann ich mich aber möglicherweise auch mit ähnlich gelagerten Städten vergleichen. Ich kann aber beispielsweise auch benchmarken, wie ist denn da die Leerstandsquote? Ja, Düsseldorf 1%, München 0,2%, Berlin 0,3%. Ja, selbst wenn jetzt der Baumotor wieder ein bisschen anspringt, Baugenehmigungszahlen gehen jetzt wieder ganz leicht nach oben, hat das was an meinem Standort zur Folge für mein langfristiges Investment? Nein, wenn es in der Neubaugeschwindigkeit weitergeht, nicht. Also diese Schlussfolgerungen, die kann ich sehr gut daraus ziehen. Ich sehe aber möglicherweise auch aus der Mietenentwicklung, wo ist denn mein Bestand eigentlich? Ja, darauf bekomme ich auch Antwort. Wenn ich jetzt ein Haus bekomme mit einem ganz tollen Faktor, wo aber möglicherweise der Voreigentümer schon einen ganz guten Job gemacht hat mit der Mietenentwicklung. Ja, die Bank freut sich, weil sie sagt, Mensch, das ist ja mal ein toller Faktor, finanzieren wir ihn gerne. Aber du hast gar nicht so dieses Mietsteigerungsvolumen, das du vielleicht gerne hättest. Ja, dann ist natürlich der scheinbar niedrige Faktor auch nur bedingt attraktiv. Und das zu benchmarken, was ist denn jetzt eigentlich die richtig realistische Miete? Auch darüber gibt's Antwort.
Ja, sehr gut. Also man sieht einfach, man muss sich auskennen in seinem jeweiligen Teilmarkt und wirklich verstehen, was da passiert. Okay, jetzt will ich noch eine Sache nochmal fragen, weil du gerade auch München erwähnt hast. Also Umsatzentwicklung versus Preisentwicklung in einem Markt muss nicht dieselbe sein. Und also klar, auf dem Quadratmeter. Jetzt München sehe ich hier auf Seite 9 Umsatzentwicklung in den A-Städten. München hat sich von 2023 auf 2024 positiv im Umsatz entwickelt und sogar plus 48% im Transaktionsvolumen. Ja, also deutlich. Und gleichzeitig sagst du, sind die Faktoren runtergegangen. Also das heißt, die Quadratmeter Kaufpreis vermutlich auch. Ne?
Richtig.
Ja. Warum ist das jetzt speziell in München? In Berlin hast du gesagt, ist es seitwärts. In München gibt es plötzlich mehr Umsatz, also mehr Käufer und Verkäufer finden zueinander, aber man ist sich einig, dass man das zu einem schlechteren Faktor tut jetzt. Warum ist es speziell in München so? Weil man von so weit oben kommt.
Genau. Also München ist natürlich in jeder Statistik immer auf Platz 1, was den teuersten Standort angeht. Du hast ja gerade gefragt, wie korrespondiert das denn eigentlich? Also nochmal sozusagen dieser Sonderfall München, wenn ich mir die Kauffälle angucke. Es gab ja im Jahr 2023 eigentlich fast keine Transaktionen. Also 147 Transaktionen im Verhältnis zu jetzt der Zahl in dem Jahr 2024 von, ich muss gerade einmal selber hingucken, 265 Kauffällen. Also da gibt es eben sozusagen diese starke Steigerung. Während der Quadratmeterpreis zurückgegangen ist von 6.150 auf 5.800 Euro pro Quadratmeter. Und das hat korrespondiert mit dem Rückgang der Faktoren, über die wir gerade schon sprachen. Also komme von 36, gehe auf 33 und jetzt 2025 eher Tendenz Richtung 30, 31-fach. Also auch die Rendite zum Beispiel, die Anfangsrendite, also Gross Yield, Bruttorendite von 2,3 auf 2,5% gestiegen. Ja, das ist quasi die Antwort in einem. Also die Erschwinglichkeit von München nimmt zu und damit ist es wieder interessanter, dort mehr zu machen. Ja, und je näher die Preise wieder an die Wirklichkeit kommen und die Preisübertreibungen auch ein Stück weit wegnivelliert werden, umso erschwinglicher, umso attraktiver ist natürlich auch wieder ein Reinvestment in München. Wenn ich euch so verstanden habe, war das ja auch sozusagen eine Marktchance, da reinzustoßen nach den Preisübertreibungen im Superzyklus. Ja, und wenn die jetzt vorbei sind, ist natürlich für viele auch ehrlich gesagt eine Chance zur Erstinvestition, aber auch zum Reinvestieren. Und es gibt ja gar nicht wenige, nicht nur jetzt junge Investoren, sondern auch angestammte Player, die sagen, na, jetzt gehen wir wieder rein in diesen Markt, wo wir vielleicht in der Vergangenheit auch schon mal waren. Aber wir wollten diese Preisübertreibungen am Ende vom Superzyklus so nicht mitmachen.
Ja, das war von Roti, mit dem wir das ja zusammen machen, das war schon sehr schnell eine These, wo er sagt, wow, hier gehen die Preise ja runter, das habe ich noch nie erlebt, das nehme ich mit. Die sind jetzt noch weiter runtergegangen, ne? Wie du gerade sagst, auf jeden Fall spannend und macht aber auch für mich total Sinn, wenn ich jetzt ganz wieder sage, okay, ich kaufe vielleicht eine Wohnung zur Altersvorsorge, das soll aber irgendwie die A-Lage München sein, weil da komme ich her, ich bin bereit, ein bisschen was draufzulegen und so. Das war natürlich schon brutal die letzten Jahre, was man auch drauflegen musste. Und jetzt gehen die Zinsen hoch, dann ist das natürlich, was ich da dann drauflegen muss. Also wenn die Mieteinnahmen nicht mal mehr die Zinsen decken, nicht annähernd, ne, ist Wahnsinn und ist klar, dass dann die Preise runterkommen müssen, bis das wieder funktioniert für mehr Käufer. Kann ich das aber jetzt dann, also jetzt ist München der Sonderfall, kann ich das grundsätzlich jetzt ableiten, dass ich eben sage, okay, die Preise müssen noch weiter runter in den Städten, wo die Faktoren schon besonders hoch waren?
Also die Preiskorrektur ist im weitesten durch. So wie wir das ja gerade eben mit dem German Real Estate Index festgestellt haben, dass der eigentlich über die letzten Quartale sich nur noch seitwärts entwickelt hat. Wenn wir die VDP-Zahlen mit diesem Index, komme von 100, bin jetzt bei Indexstand 107 sehen. Ja, wenn wir Berlin als den mit Abstand größten Markt in Deutschland nehmen, der hat einen Marktanteil von 24% am gesamtdeutschen Wohninvestmentmarkt. Also wenn ich den Markt der 50 größten Städte so definiere, ja, dann hat diese eine Stadt Berlin 24% Marktanteil, gefolgt von München 9% und dann Hamburg, drittgrößte Stadt, mit 6%. Das ist schon interessant, wie diese Städte so performen. Also 39% Marktanteil allein in den drei großen Städten. Und wenn ich jetzt alle A-Städte nehme, haben die einen Marktanteil von 55%. Also in dem Markt muss man eigentlich sagen, dass diese Preiskorrekturen jetzt durch sind, von dieser einen Ausnahme abgesehen. Und wenn man jetzt so mit der Lupe auf die Städte guckt, gibt es natürlich viele, die jetzt wieder so einen ganz kleinen Knick nach oben haben, wie wir das ja bei Einfamilienhäusern, Eigentumswohnungen auch sehen. Es gibt aber auch immer einzelne Städte, wo es nochmal eine kleine Preiskorrektur nach unten gibt. Also so eine Grundvolatilität, die ist in den Märkten ja immer da, aber die hauptsächliche Tendenz, um die es geht, ja, die, glaube ich, kann man völlig klar beantworten. Talsohle durchschritten, die Zuversicht kommt zurück. Und ich kann das ja mal mit einem anderen Instrument vergleichen, das wir parallel machen. Also neben der Eigenschaft als Herausgeber von diesem Zinshausmarktbericht, deutschlandweit machen wir das, in Berlin beispielsweise 4-mal im Jahr, da geben wir diese Marktberichte quartalsweise heraus. Aber ich frage auch neben den objektiven Zahlen 2-mal im Jahr eine größere Gruppe von Investoren nach ihrem Gefühl für den Markt. Also jetzt kommen sozusagen nicht die harten Zahlen, sondern jetzt kommt so ein Barometer zum Vorschein. Also wie ist denn die Stimmung im Markt? Ja, und wenn man dann die Preise, von denen ich gerade gesagt habe, dass die sich stabilisiert haben, ja, wenn ich das mal mit der Stimmung im Markt vergleiche und einen Barometerstand sozusagen daneben lege, frage ich so einmal im Jahr, im Frühjahr und einmal im Herbst, circa 3000 vermögende private und gewerbliche Investoren nach ihrem Eindruck, ganz subjektiv, wie sie den Markt empfinden. Und diesmal haben 85% gesagt, nee, 80% haben gesagt, sie rechnen mit stabilen bis steigenden Preisen. 80% der Umfrageteilnehmer. 3000, ja, also definitiv eine repräsentative Umfrage unter marktaktiven Playern. Interessant, 2023 hat noch eine große Mehrheit sinkende Preise vorhergesagt. Und jetzt sagen 80% stabile bis steigende Preise vorher. Also da korrespondiert die Marktstimmung mit dem, was wir dann nach abgeschlossener Transaktion ja irgendwann auch in diesen schönen Marktberichten sehen. Ja, also ganz interessant, dass die Marktstimmung, wenn man die Player einzeln fragt, korrespondiert mit dem, was man nachher an harten Zahlen, ZDF, Zahlen, Daten, Fakten auch wieder so erkennt.
Ja. Ja, ja, super spannend, genau. Und nochmal, es gilt, wie wir so oft sagen, wenn wir hier reden, weil es einfach super spannend ist und natürlich hochrelevant für jeden, der Immobilien handelt, in welcher Form auch immer, macht das einen riesen Unterschied. Ihr wisst alle, dass Fix and Flip teilweise ein Selbstläufer war in den Jahren quasi vor 2022. Je länger ich gebraucht habe, meine Immobilie zu sanieren, desto höher wurde der Preis und es konnten viele Leute relativ einfach Geld verdienen. Die Zeiten sind auf jeden Fall vorbei. Zwischendrin gab es dann ja auch große Probleme für die Leute, die eben sehr kurzfristig finanziert waren. Wenn ihr langfristig denkt, ist das alles gar nicht so entscheidend. Ihr müsst euch nicht Gedanken machen über den bestmöglichen Einstiegszeitpunkt, weil wenn ihr einfach 3 Jahre verpasst in dem ganzen Spiel, wo die Mechanismen für euch wirken, mit Hebeleffekt, mit Inflation und so weiter, verliert ihr einfach Zeit und es macht keinen Sinn. Aber klar, wenn ihr natürlich je aggressiver herangeht, vielleicht variabel finanziert, was entwickeln wollt und so, dann ist schon wichtig, ein sehr gutes Marktgefühl auch mitzubringen und dann lohnt es sich auch, sich genau damit zu beschäftigen.
Ja, oder Marco, wir haben ja zum Beispiel vor 1-2 Jahren auch gesagt, hey, ihr könnt richtig hart reingrätschen, macht sozusagen eine echte Unterbietung von den Angeboten, die ihr bekommt, macht mal ein Discount-Angebot von -20, -25%. Ich glaube, wenn man das heute in gleicher Form so täte, würde man sich zumindest in den nachgefragten Märkten schlicht und einfach in die Rundablage manövrieren, ja. Also das wäre jetzt, glaube ich, kein gutes Akquisitionsverhalten mehr, ja. Also da muss ich mich anpassen, ja. Und wir sehen es im täglichen Geschäft, dass wir natürlich sehr viel mehr Grundrauschen haben. Ja, also 2023, vielleicht noch Jahresanfang 2024, da gab es für ein Grundstück, das dann verkauft wurde, einen Käufer. Ja, und der eine, der hat es auch gekauft, zu welchem Preis auch immer, aber es gab keinen zweiten dahinter. Heute ist es anders. Heute haben wir ganz häufig eine Position 2, 3 und 4. Die sind vielleicht nicht alle sozusagen auf dem gleichen Preisniveau, aber ich habe definitiv strukturell sozusagen eine stärkere Nachfrage nach diesen Produkten. Also wenn ich jetzt im Ankaufsprozess bin, klar, Gewinn liegt im Einkauf, weiß ich. Aber jetzt muss ich ja gucken, mit welcher Strategie ich dahin komme. Ja, und wenn ich es völlig übertreibe mit dem Discount, dann knocke ich mich wahrscheinlich raus. Ja, wenn ich smart mache mit allen guten Mechanismen, die wir ja auch hier regelmäßig austauschen, dann komme ich wahrscheinlich relativ weit. Aber ich muss natürlich mich fein kalibrieren. Ich muss natürlich sehr genau überlegen, warum bin ich denn jetzt der richtige Kaufinteressent? Und vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Momente mehr, warum das Produkt interessant ist, jenseits von dieser schieren Euro pro Quadratmeter Zahl.
Ja. Ja. Ja, also unbedingt, wenn ihr das hört, Einsteiger seid, wir haben, glaube ich, gerade ein Video noch auch wieder veröffentlicht, wie kommt man zur richtigen Finanzierung. Ja, also wenn ihr schon mal sicher seid, dass ihr finanzierbar seid, auch das hilft in der Akquise. Also diese ganzen Dinge, die wir machen mussten in den Jahren bis 2022. Wir mussten schnell sein, wir mussten verbindlich sein, wir mussten die Finanzierung sicher haben. Die machen jetzt auch wieder eine ganze Menge Sinn. Und man kann jetzt wirklich wieder einen Unterschied machen, auch in der Akquise. Das war dann in dieser, wie hast du es genannt, Superzyklusphase, war das extrem nervig ja auch, muss man sagen. Dann ist da das Bieterverfahren und hast du überhaupt die Immobilie gekriegt und so. So schlimm ist es bei weitem nicht. Es ist aber auch nicht mehr so, wie es 23 war, wo man eben der Einzige ist. Und das muss man lernen und professionelles Auftreten und sich viel Mühe geben in der Akquise. Ja, ganz freche Angebote wird wahrscheinlich schwierig, aber trotzdem viele Angebote in der Breite abzugeben und überall dran zu sein und gleichzeitig einen guten Eindruck zu hinterlassen, das macht dann eben gute Deals. Und finde ich auch, steht auch im Zinshaus-Marktbericht von euch, ne? Käufer und Verkäufer begegnen sich auf Augenhöhe. Ich füge hinzu, das bedeutet ja auch, wir haben einen ausgeglichenen Markt. Es gibt, wie immer, in einem intransparenten Markt, aber es gibt immer gute Deals, es gibt schlechte Deals und es gibt mittlere und normale Deals. Und wir wollen logischerweise für uns die guten Deals machen. Und die mache ich halt eben, indem ich solche Dinge richtig mache in der Akquise.
Ja, und ich glaube, jeder Verhandler tut ja auch gut daran, sich mal zu überlegen, wer ist denn eigentlich mein Gegenüber? Ja, und wenn man so das Gefühl hat, naja, der muss ja verkaufen. Also wer jetzt verkauft, der steht ja wahrscheinlich mit dem Rücken zur Wand, ja, bei dem brennt die Hütte, der kann ja gar nicht anders. Ja, dann kann das im Einzelfall richtig so sein, dass man den hat, der wirklich muss. Aber größtenteils erlebe ich das anders, gerade bei den privaten Verkäufern, die durchaus motivierte Verkäufer jetzt sind, ja. Warum? Weil halt diese Phase vorbei ist, dass die Immobilien jedes Jahr 5, 7, 10% mehr wert werden. Ja, das haben wir denen ja auch eingeflüstert über Jahre. Ja, Mensch, und wie sich der Wert der Immobilie so toll verändert. Und guck mal, und wieder kriegst du 10% mehr. So wurden ja auch diese Objekte von den Eigentümern in den Verkauf gezogen. Die werden also immer belohnt mit noch weiter steigenden Preisen. Jetzt haben die natürlich einen Lerneffekt gehabt mit der Marktkorrektur. Die Phase ist vorbei. Und jetzt gucken natürlich viele Eigentümer, die ihre Bestände schon länger haben, auf das, was sie denn da haben. Und jetzt kommt für mich der eigentliche Punkt. Für den Käufer ist es ein ganz spannendes Einstiegsmomentum. Ja, wenn ich jetzt eine A-Stadt kaufe zu den Faktoren, wie es noch vor der Marktwende eine C-Stadt gekostet hat, was den Vervielfältiger angeht. Also für den Käufer super gutes Timing. Für den Verkäufer ist es aber ehrlich gesagt auch eine interessante Perspektive, denn dessen Bestände haben sich ganz häufig im Wert verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht, einfach weil der das Glück hatte oder einfach den Lebensumstand, dass er seine Immobilie deutlich vor uns gekauft hat. Also wer seinen Bestand 10, 15, 20, 25, 30 Jahre schon besessen hat, der hat halt diese sensationelle Wertentwicklung. Und wenn das jetzt viele sind, die es privat gehalten haben, dann ist der Veräußerungsgewinn steuerfrei. Ja, und dann kommt noch so ein Lebenszyklus mit dazu. Dann ist vielleicht der Veräußerer schon ein bisschen betagter. Da ist er halt nicht mehr Anfang 40, sondern Anfang 70. Ja, und dann macht es vielleicht doch ein bisschen Arbeit, die Immobilie zu bewirtschaften, da immer Treppe hoch, Treppe runter, sich um alles kümmern, Verwaltung oder nicht. Ja, Reduktion von Komplexität kommt dann plötzlich mit dazu. Und dann stellen die fest, naja, aber eigentlich ist doch das, was wir als Veräußerungsgewinn erleben, super. Und wenn ich als Käufer den Gedankengang einmal sozusagen empathisch aufgenommen habe, dann habe ich ihn schon an der richtigen Angel. Dann verstehe ich ihn auch, warum er verkauft. Möglicherweise auch mit dieser Reduktion von Komplexität. Oder vielleicht noch ein Gedankengang, der begegnet mir auch ganz häufig bei Eigentümern. Und die muss ich erkennen, wenn ich gut kaufen will. Ja? Also viele wollen dann doch Liquidität für ihren Partner, ihre Partnerin, Frau oder Ehemann hinterlassen, aber auch für die Kinder. Also ganz häufig ist es ja so, dass die Patriarchin, der Patriarch sagt, das haben wir uns aufgebaut als Immobilienbestand, erkennen dann aber durchaus, dass es vielleicht gar nicht so attraktiv für die Kinder ist, denn die sind in aller Herren Länder oder wenn sie in Deutschland sind, zum Teil gar nicht immobilienaffin bis geschäftsunfähig, ja, dann wollen die einfach mit diesen Sachen nicht weiterarbeiten. A, Liquidität doch gar nicht so schlecht oder sie haben keine Freude an der energetischen Sanierung. Oder sie haben möglicherweise auch ein gewisses Misstrauen, was politische Entwicklungen angeht. Und wenn ich das alles weiß, dann kann ich natürlich meinen Gegenüber, meinem prospektiven Kaufvertragspartner, meinen Eigentümer, der zum Verkäufer werden soll, dann kann ich den ja ganz gut abholen. Und deswegen glaube ich, ist es geschickt, wenn man weiß, warum ist das jetzt auch für den Verkäufer gar kein so schlechter Zeitpunkt. Und daher kommt auch diese Formulierung, es ist ein Markt auf Augenhöhe. Klingt wie ein Widerspruch, aber ich glaube, dass Käufer wie Verkäufer jetzt zu einem guten Ergebnis kommen können und beide ehrlich gesagt Freude an der Transaktion haben. Ist selten, so einen ausgeglichenen Markt vorzufinden, ist aber super chancenreich. Warum? Weil die besseren Objekte jetzt auf den Markt kommen. Ja, also die besseren Objekte deswegen, weil halt nicht nur Fire Sales wie 2023 da sind, sondern jetzt kann man sich auch begründet als Eigentümer von einem schönen Haus trennen, das gute Dienste geleistet hat über viele Jahre und Jahrzehnte. Und von dem kann man sich jetzt mit einem tollen Verkaufspreis auch wieder trennen, der für uns Käufer aber eine super Einstiegschance ist. Ja.
Also tut sehr gut, das mal quasi von einem Experten und Profi wie dir zu hören. Wie tickt der Verkäufer oder wie, was passiert da, dass Deals zustande kommen in den jeweiligen Menschen, in dem Verkäufer und in dem Käufer, damit so ein Mehrfamilienhaus den Besitzer wechselt, ne? Und das ist genau das, was man eben braucht, weil Immobilien werden zwischen Menschen gehandelt und je empathischer man da ist, desto besser kann man am Ende tatsächlich auch einkaufen. Okay, noch eine Frage zum Zinshausmarktbericht, weil wir es vorhin kurz hatten. Nehmen wir mal, wir haben Immobilien in Eberswalde und Bernau als Beispiel. Wenn ich jetzt verstehen wollen würde, wo wir da gerade stehen in dem Markt, die sind jetzt, glaube ich, ja nicht in dem Zinshausmarktbericht drin, ne, weil sie einfach zu klein sind, sie fallen nicht unter die Top 50. Wie würdest du jetzt vorgehen, das zu verstehen?
Ich würde mir ähnlich gelagerte Städte angucken, beispielsweise in den Umlandgemeinden, also in den Metropolregionen gibt es ja dann doch durchaus Comparables. Ja, da kann man sich dann bewegen. Also diese 50 Städte gehen ja von A bis Z, also von Aachen bis Zwickau. Nur irgendwann muss man es abschneiden, ja, weil sonst nicht ausreichend viele Kauffälle gibt. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut schlussfolgern. Oder man kann natürlich auch sagen, was hat denn die nächstgrößere Stadt als Quadratmeterpreis, als Faktorenrahmen? Und wie muss ich deswegen so einen Abstand einhalten zu einer vielleicht infrastrukturell besser gelegenen Stadt, zu einer Stadt mit mehr Nachfrage? Ja, also ist dann der Preisabstand ausreichend groß? Ich mache jetzt mal ein sehr simples Beispiel. Also Eberswalde darf halt nicht so viel kosten wie Berlin. Ja, also das ist ziemlich augenscheinlich. Manchmal flattern einem ja solche Angebote rein und dann weiß man, glaube ich, instinktsicher, das ist zu teuer. Ja, also einfach vergleichen mit ähnlich gelagerten Städten und da dann seine Schlussfolgerung ziehen. Dann hat man, glaube ich, ein gutes Learning.
Ja, weil eben Speckgürtel, glaube ich, ist sehr interessant. Wir haben viel in Speckgürteln gemacht und es ist toll, weil die Metropolen haben diesen Wohnraummangel, die drücken irgendwie raus, ja, mal mehr, mal weniger, je nach Stadt und so. Aber das hat auf jeden Fall gut funktioniert. Eine Frage noch zum Zinshausmarktbericht, dann tauchen wir mal ein bisschen auf. Wir hatten es vorher, diese 11.100 Kauffälle, so sind wir eingestiegen gerade. Ich will das einfach nur, ich finde das immer interessant, das zu begreifen. Also 11.000 Mehrfamilienhäuser werden im Jahr wechseln. Weißt du, wie viele Wohnungen den Besitzer wechseln?
Nein, das weiß man ehrlich gesagt nicht, weil diese Stückzahlen doch sehr unterschiedlich sind. Also das ist ja allein von der Kubatur her doch sehr unterschiedlich. Also wenn es beispielsweise so im Ruhrgebiet ja auch kleine Mehrfamilienhäuser gibt mit 6, 8, 10 Wohnungen, findet man die jetzt in Hamburg, in München, in Berlin, in Leipzig natürlich weniger. Ja? Mhm. Und insofern ist das keine genaue Zahl. Die Gutachterausschüsse wissen auch ehrlich gesagt nicht ganz genau, wie groß das durchschnittliche Objekt ist. Man kann den durchschnittlichen Kaufpreis, den kann man sozusagen ganz gut analysieren. Das sieht man auch. Also München immer mit dem Abstand größten Kaufpreis. Aber sind deswegen mehr Wohnungen drin? Nein, das weiß man nicht. Man kann es ganz gut ausdifferenzieren nach den Kauffallzahlen. Also wenn man mal guckt, wie häufig gehen beispielsweise Käufer in Berlin zum Notar mit einem Mehrfamilienhaus. Das war im zurückliegenden Jahr 677 Mal. Das war in Köln auf Platz 2 561 Mal pro Jahr. Und dann kommt schon ein großer Unterschied. Dann kommen Hamburg und Frankfurt am Main mit fast 400. Und dann geht's runter Richtung Stuttgart, 339, fast gleich auf mit Düsseldorf, 336 Notartermine für Mehrfamilienhäuser. Und dann gehen wir runter sozusagen in die Münchner Gegend, wo die deutlich teureren Häuser aber eben in weniger Stückzahlen gekauft werden.
Also jetzt, keine Ahnung, Düsseldorf ungefähr eins am Tag. Ne, genau. Wenn das 300 irgendwas sind, einmal am Tag geht einer in Düsseldorf zum Notar und verkauft oder kauft ein Mehrfamilienhaus.
So kann man sagen.
Ja, ja, interessant. Okay, jetzt, genau, ich habe gesagt, wir tauchen ein bisschen auf. Ich will gleich eben über, wo geht das denn die nächsten Jahre hin und so ein bisschen. Aber dann lass uns vorher noch das Thema Regulierung machen, weil das auch ein bisschen detaillierter quasi ist. Wir haben darüber auf dem Festival auch natürlich viel gesprochen und auch in den Talkrunden, aber jetzt einfach von dir nochmal hier kommentiert, weil ja nicht jeder beim Festival war, logischerweise. Was kommt da auf uns zu? Die Mietpreisbremse verlängert bis 2029. Vor was müssen wir uns Sorgen machen? Vor was vielleicht nicht?
Wir erleben ja im Moment die Rentendiskussion in Deutschland und erkennen ja, dass es viele objektive Argumente gibt, warum möglicherweise so eine steuerfinanzierte Unterstützung nicht so richtig sinnvoll ist, obwohl wirtschaftlich es für diese Kritikerposition viel Zuspruch gibt. Aber wahrscheinlich, das Bundeskabinett hat ja schon zugestimmt, das Parlament der Rentenreform auch zustimmen wird. Also das so mal als Vergleich. Man kann diese Politikfelder immer nie so ganz miteinander vergleichen, aber ist ja ein tagesaktueller Fall. Das Thema Mietrecht ist im Koalitionsvertrag eindeutig so geregelt, dass das der SPD-Seite gehört. Bauministerium in sozialdemokratischer Hand und das Justizministerium auch. Die Bundesjustizministerin Stefanie Hubig hat im Koalitionsvertrag einen Arbeitsauftrag bekommen, eine Expertenkommission zu etablieren. Eine Expertenkommission zur, wie heißt es, Harmonisierung des Mietrechts. Harmonisierung des Mietrechts ist ein Euphemismus und heißt natürlich, gut übersetzt, da geht es um die Verschärfung des Mietrechts. Aber in diesen Koalitionsverhandlungen war sich die Unionsseite mit der SPD-Seite eigentlich einig, dass sie sich uneinig sind. Also, wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis. Das haben die gemacht. Das nennt sich dann Expertenkommission. Es gibt mehrere davon in der Bundesregierung. Damit verschafft man sich ein bisschen Zeit. Aber der Gestaltungswille, der ist eindeutig da, dass man dieses Mietrecht anfasst. Die Union hatte im Wahlprogramm dazu ganz wenig formuliert und hatte sich mehr auf das Bauen-Thema bezogen. Und die SPD hat aber einen ausgesprochenen Mietenwahlkampf gemacht, wie wir das jetzt auch in einzelnen Bundesländern, auch in Berlin, wieder sehr aktuell sehen. Und was steht jetzt auf der bundespolitischen Agenda an in dieser Expertenkommission von der Bundesjustizministerin? Die tagt jetzt bis zum Ende des Jahres 2026. Und da sind mehrere Themen enthalten, zum Beispiel die Bußgeldbewährung für die jetzt erfolgreich nochmal verlängerte Mietpreisbremse. Ja, da steckt auch die sogenannte Kappungsgrenze drin. Und es geht um den Paragraph 5 Wirtschaftsstrafgesetz, also das Mietwucherthema. Und der Mietwucherparagraph ist bisher sozusagen ein stumpfes Schwert, weil der Mietinteressent dem Vermieter das Ausnutzen der Mangellage nachweisen musste. Und das fällt dem Mieter immer relativ schwer. Und das ist ja Wirtschaftsstrafrecht, das nennt man subjektiven Tatbestand. Und dieses subjektive Tatbestandsmerkmal, das steht jetzt zur Diskussion. Also das heißt, ich als Vermieter nutze deine Mangellage von dir, Mieter, aus. Wenn das Element wegfällt, dann habe ich natürlich eine Mietpreisbremse durch die Hintertür mit diesen 20% respektive 50% Erhöhung. Also das ist schon ein echtes Thema, auf das man sehr genau hingucken muss. Damit beschäftigt sich diese Expertenkommission bis Ende 2026. Aber Stefanie Hubig, die war schon mal Staatssekretärin im Bundesjustizministerium, die ist eine intelligente Juristin, die weiß auch, wie man es macht, wenn man Dinge vorziehen will. Und sie hat so manche Dinge vor die Klammer gezogen. Und vor die Klammer gezogen beispielsweise hat sie Themen wie die befristete Vermietung, also die Kurzzeitvermietung, die Indexmiete, die möblierte Vermietung, aber auch das sogenannte preislimitierte Vorkaufsrecht. Also alles das sind Themen, mit denen sich das Justizministerium und damit die Bundesregierung jetzt vorrangig beschäftigen will. Und wir dürfen davon ausgehen, dass wir, was diese Kurzzeitvermietung und die möblierte Vermietung anbelangt, dass wir da relativ kurzfristig Gesetzentwürfe erleben werden. Und da muss man mal sehen, was davon das Licht der Wirklichkeit dann erblickt. Ich glaube, es ist am Ende des Tages so ein bisschen wie im Handball. Also der Torwart ist dafür da, Tore abzuwehren, aber einen zu Null-Sieg gibt es nie. Also da gehen wieder ein paar Bälle ins Netz. Da gibt es natürlich Verschärfungen, mit denen wir uns dann beschäftigen müssen, wenn sie kommen. Ja. Jetzt könnte man sagen, Mensch, das ist ja ganz drastisch, was passiert da alles? Da darf man dann in Erinnerung rufen, dieser Regulierungsweg, diese Spirale, die dreht sich jetzt einfach ein Stück weit weiter. Und das haben wir ja seit 2015 erlebt, als die Mietpreisbremse zum ersten Mal eingeführt wurde. Da gab es immer diesen Versuch, so salamitaktikmäßig an diesem Mietrecht zu arbeiten, immer so sukzessiv ein bisschen weiter zu verschärfen. Du kennst all diese Einschnitte, Einführung Mietpreisbremse, Verschärfung Mietpreisbremse, Verlängerung Mietpreisbremse, Mietspiegelmanipulation und was da so alles war, haben wir auch alles verdaut. Aber das ist natürlich das Framing, das wir von der Politik bekommen, wenn es um den Mietwohnungsmarkt geht. Also dass man halt vor allem auf der Regulierungsseite versucht einzugreifen und nicht so sehr auf der Angebotsseite. Man könnte ja auch sagen, bauen, 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 wie das mal Horst Seehofer formuliert hat. Aber damit begnügt sich die jetzt amtierende Bundesregierung nicht. Nein, sie setzt also diesen Regulierungsweg fort. Ich habe das mal versucht, möglichst äquidistant zu formulieren, also möglichst neutral. Ich glaube, jeder weiß, wo ich da politisch stehe.
Ja, also ich will es auch kurz kommentieren. Ich glaube, wenn man das Problem wirklich lösen will, muss man Bauen und Wohnraummangel auflösen, dann löst sich das wirklich. Regulierung ist sehr wahrscheinlich schädlich, auch für den Mieter, gibt es auch Beweise dafür, auch im Ausland und so. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung, so wie wir es ja immer wahrnehmen, ist eben auch politisch eine quasi gewünschte Stimmung. Okay, wir wollen aber jetzt was tun, kurzfristig tun gegen immer weiter steigende Mieten, und deshalb gibt es da zig Instrumente, irgendwas zu tun. Jetzt ist die Frage, ich übersetze es mal für uns, also jetzt können wir uns lange darüber aufregen, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll, aber wir bewegen uns in dem Markt als private Immobilieninvestoren, also müssen wir uns damit auseinandersetzen, dass es da Themen gibt, und die gibt es auch schon seit Jahren, und jetzt werden die ein bisschen verschärft. Da ist gerade das Thema Mietwucher, sollte sich hier wirklich jeder im Detail anschauen, also wird einfach gefährlich, wenn man da übertreibt. Aber ich versuche da immer so mal Orientierung zu geben, oder mir das selber, sag mir das auch selber so. Also sagen wir mal, du findest raus, in München ist jetzt irgendwie, du kannst einen Mietspiegel für 19 Euro vermieten und vielleicht kannst du auch für 20 oder 21 Euro vermieten und auch für 23. Du merkst aber, ja, also wenn ich das gut mache, kriege ich wahrscheinlich die Wohnung auch für 30 Euro auf den Quadratmeter los, ja, und da finde ich schon jemand, der mir das bezahlt. Ja, wahrscheinlich geht das dann auch, aber das ist einfach gefährlich. Das ist jetzt sowieso auch schon keine gute Idee, und das wird möglicherweise auch einfach noch gefährlicher, sowas zu tun. Das heißt, wenn ihr Immobilien kauft, beschäftigt euch mit einer nachhaltig erzielbaren Miete. Wenn ihr eine Immobilie kauft, die zur Hälfte des Marktpreises gerade vermietet ist, weil im Mietspiegel steht, weiß ich nicht, 18 Euro und die ist für 9 Euro vermietet, oder im Mietspiegel steht 12 Euro, die ist für 6 Euro vermietet, wunderbar, ihr habt ein Potenzial, das ihr über Jahre langsam heben könnt. Da könnt ihr quasi Glück haben, der Mieter wechselt irgendwie schnell, könnt ihr sofort auf die Marktmiete gehen, ihr habt ein paar Instrumente, das über die Zeit zu erhöhen, aber das ist ein Potenzial, was ihr heben könnt. Aber wenn ihr da Druck habt, dass ihr in Jahr 1 für 12 Euro vermieten müsst, oder wenn ihr glaubt, in Jahr 2 kommt ihr dann auf 15, dann ist es ein Problem und dann geht der Case von vornherein auch nicht auf. So, also das würde ich einfach grundsätzlich nicht machen.
Ich bin dir sehr dankbar für deinen Klartext. Also es ist immer nice to have, wenn man so eine Überrendite erzielt, aber man darf nicht davon abhängig sein. Ja, und wenn das mal so strafbewehrt sein sollte, dass es dann auch wirklich kritisch wird, wie jetzt bei diesem Mietwucher-Thema, dann muss man natürlich auch in der Lage sein, sich da klar, schnell, sauber anzupassen. Denn da will man nicht sozusagen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das wäre, glaube ich, ein schlechter Ratschlag. Aber vielleicht nochmal so zur Einordnung. Wir erleben natürlich jetzt auch einen anderen Zeitgeist, ja nicht nur in Deutschland, sondern, glaube ich, weltweit, ja. Also der halt weniger Freiheit ruft und der nach mehr Staat sozusagen ruft. Also da ist weniger Markt, weniger Freiheit gefordert, aber der Staat, der soll jetzt sozusagen eine große Rolle spielen. Das ist jetzt nicht nur bei uns so, sondern wir erleben das ja weltweit. Und jeden Tag gibt es irgendwie einen neuen Vorschlag mit Vermögenssteuer, Sozialneid, irgendwas, Erbschaftssteuer, ja. Und dass da im Kontext natürlich auch diese Mietregulierung eine Rolle spielt, ist augenscheinlich. Ich glaube, für uns als Investoren ist aber eines ganz entscheidend. Ich kann mich natürlich mit diesen Rahmenbedingungen da draußen sehr genau beschäftigen. Also ich tue das, weil ja, sagen wir mal, Immobilien politisch sozialisiert, 20 Jahre lang im Immobilienverband IVD da sehr aktiv gewesen, kämpfe ja auch für bessere Rahmenbedingungen. Aber als Investor muss ich trotzdem ein Stück weit, das ist vielleicht ein bisschen abstrakt, aber unterscheiden zwischen dem, was es an Rahmenbedingungen gibt einerseits und der Frage, wie geht's mir eigentlich andererseits. Ja, und manchmal stellt man ja fest, dass die Rahmenbedingungen durchaus sehr kritikwürdig sind. Mir zumindest geht es so, wenn ich jetzt diese Diskussion so angucke. Auf der anderen Seite aber feststelle, eigentlich geht es mir persönlich doch ganz gut. Ja. Und woher kommt dieses Auseinanderfallen zwischen Kritik an beispielsweise gesellschaftlichen Entwicklungen und so dem persönlichen Befinden, das doch eigentlich ganz gut ist? Naja, weil es maßgeblich entscheidend aufs eigene Handeln ankommt. Dass ich halt die richtige Immobilie finde, wie du es ja gerade beispielhaft genannt hast, ja, mit der ich dann trotzdem sozusagen eine gute Investition tätigen kann, weil es halt entscheidend auf mein eigenes Handeln ankommt. Rahmenbedingungen notwendig sind, innerhalb derer wir uns bewegen müssen. Aber der viel entscheidendere Faktor immer das eigene Handeln ist, und diese Konzentration aufs eigene Handeln, das kann eigentlich nur das Ergebnis sein, neben natürlich dem Wunsch, sich aber übrigens in diesen immobilienpolitischen Diskussionen auch aktiv einzubringen. Das ist ja dann immer der Appell, den ich auch an der Stelle gerne nochmal formulieren würde, Marco. Ja, also in diesem Mietenthema diskutieren Sie alle mit, nur die Eigentümerseite und die Vermieterseite und die Investorenseite, die schweigt ganz häufig. Und ich glaube, das ist nicht geschickt. Also wenn wir nicht reden, reden alle anderen. Ja, und deswegen ist es schon geschickt, so in seinem Umfeld, von Social Media bis zum persönlichen Umfeld, einfach auch mal in der Diskussion teilzuhaben, Stimme zu erheben, Gesicht zu zeigen, sich sachgerecht da einzubringen, nicht emotional, aber mit aller Sachkunde, die ja auch hier in der Community vorhanden ist. Ich glaube, wenn wir uns da mehr einbringen würden, dann hätten wir sozusagen auch einen Anteil an der Diskussion. Wenn wir das nicht tun, überlassen wir halt das Gespräch und die Diskussion bloß den anderen.
Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Und da, das kann wehtun. Also wenn man sich so, ne, ich habe da auch mal irgendwie zu hören, jetzt viele Jahre her, aber dann so, ja, was machst du? Ein bisschen erklärt, ach, wegen dir steigen die Mieten so krass in München. Sagt, ah ja, okay, nein, nicht wegen mir. Lass mich mal kurz erklären, was ich glaube, was da passiert. Was eine gute Überleitung ist, um ein bisschen aufzutauchen, was da passiert. Zwei Themen, Inflation und Zinsumfeld und Wohnraummangel. Und das ist jetzt quasi die Überleitung Wohnraummangel. Also den haben wir, während es auch im Festival, ich finde diese Frage einfach immer spannender, den haben wir und seit Jahren, seit ich jetzt Immobilien mache, zusammen mit Stefan, das sind jetzt 10 Jahre, kommt auch schon ein bisschen was zusammen langsam, also ja, leider werden wir alle älter, aber da kriegt man ein bisschen was. Und seit 10 Jahren ist klar, wir haben zu wenig Wohnungen, vor allem natürlich in den Ballungszentren, also A-Städte brauchen wir gar nicht drüber reden, aber auch B-Städte überall, ne, du hast auch kein Problem in der Vermietung und so, wenn du in halbwegs guten Lagen bist und so, weil Wohnraummangel einfach da ist. Ist das jetzt, wie du vorhin sagtest, Grundgesetz für immer oder glaubst du, es ändert sich?
Also zunächst mal haben wir ja zwei Sachverhalte. Einmal können wir uns die Nachfrage angucken und dann das Angebot. Und die Nachfrage ist natürlich deutlich gestiegen. Das ist jetzt nicht nur der Tatsache geschuldet, dass heute in Deutschland 3,5 Millionen Menschen mehr leben, die vor 10 Jahren noch nicht hier in Deutschland waren. Ja, dass das natürlich einen Einfluss auf die Nachfrage nach Wohnraum hat, offenkundig, ja. Deutschland bleibt so oder so ein Zuwanderungsland. Und das hat nicht nur was mit der Flüchtlingskrise zu tun, ja. Erstens. Zweitens, wir erleben natürlich eine Binnenwanderung in Europa und in Deutschland. Diese Binnenwanderung aus Südeuropa ist weitestgehend vorbei, also die innereuropäische Binnenwanderung, die aus Südosteuropa noch ein Stück weit im Gange, aber zum Beispiel die innerdeutsche Wanderungsbewegung, die findet natürlich sehr wohl statt, dass man halt aus den strukturschwächeren Gebieten in die größeren Zentren, Oberzentren, Unistädte, Umlandgemeinden und Metropolen zieht, ja, und dass wir da sozusagen so eine Umkehr des Marktes haben, aus der Fläche in die Agglomerationsräume, das ist unumkehrbar und das wird auch so bleiben, ja, und davon profitiert ja auch die Metropolregion, du hast es ja vorhin mit den Umlandgemeinden gut benannt. Also da würde ich mal sagen, ist in diesen nachgefragten Städten, die wir als Demografie sicher bezeichnen würden, die Nachfrage zunächst mal offenkundig stabil bis wachsend, ja. Und dann ist ja die Frage, was macht das Angebot? Und das Angebot ist quasi auf einem Tiefststand angelangt. Was die Baugenehmigungszahlen angeht, da hatten wir im letzten Jahr den 12-Jahres-Tiefpunkt, was die Baugenehmigungen angeht. Da guckt die Bauwirtschaft und die Immobilienbranche natürlich immer ganz genau drauf. Denn jede Wohnung, die gebaut werden will, muss vorher mal genehmigt werden. Wenn sie nicht genehmigt wird, kann sie nicht gebaut werden. Ja, deswegen ist das schon ein guter Indikator. Diese Baugenehmigungszahlen, die erholen sich jetzt ein ganz kleines bisschen. Jetzt haben wir so Baugenehmigungszahlen pro Monat von über 20.000 Einheiten, so circa 24.000 Wohnungen. Das ist schon mal ganz gut, ist nicht mehr der absolute Tiefpunkt, aber wir sind weit davon zum Beispiel entfernt, also rechne mal 24.000 mal 12, weit davon entfernt von diesen 400.000 Wohnungen, die wir ja vor ein paar Jahren auch so als Wahlkampfschlager damals noch von Herrn Scholz gehört haben. Aber die Baustarts, also wie viele Wohnungen werden denn jetzt wirklich begonnen im Neubau? Die Baustarts sind jetzt minus 85% im Vergleich zu der Situation von vor wenigen Jahren. Und das macht halt deutlich, dass der Neubau noch weit hinter dem Bedarf zurückliegt. Das wird sich dann irgendwann mal in den nächsten 2-3 Jahren erholen, aber wird es diese nicht mehr vorhandene Fluktuationsreserve in den Wohnungsmärkten aufheben? Nein. Ja, vielleicht kommt ein bisschen mehr Wohnangebot in diesen Markt hinzu. Aber ein Markt wie München minus mit 0,2% Leerstand oder Berlin auch 0,3%, andere Städte fast alle unter 1% Leerstand, die könnten ehrlich gesagt so manche Wohnung mehr vertragen, ohne dass wir sozusagen diese Spannung im Wohnungsmarkt schon auflösen würden. Wie viel Steigerungsrate ist in dem Mietwohnungsmarkt noch drin? Da ehrlich gesagt finde ich es ganz interessant. Ich glaube, je mehr neu gebaut würde, umso weniger Druck ist auf der Regulationsseite. Also das heißt, auch wir Bestandsinvestoren dürfen durchaus ein Interesse daran haben, dass Neubau stattfindet. Denn wenn das die Rezeptur ist, um den Druck im Wohnungsmarkt zu beenden, hilft es natürlich auch, ehrlich gesagt, das Problem an der Wurzel anzupacken. Und dann brauche ich weniger von dieser Regulierungsdiskussion. Ja, dann bin ich sozusagen an der Ursache des Wohnungsproblems. Auf der anderen Seite sehe ich ja gerade, dass die Mieten nicht mehr endlos in die Höhe steigen. Im durch die Mietpreisbremse nicht erfassten Neubau steigen die Mieten in vielen Städten nicht mehr weiter, ja, weil so eine Art Ende der Belastungsgrenze erreicht ist. Also viele Projekte rechnen sich nur noch mit 20, 24, 26, 28 Euro pro Quadratmeter und gleichzeitig sehen wir aber so ein Verharren häufig auf so einem Niveau von 18, 20, 22 Euro in den Städten, weil die Leistbarkeit gar nichts anderes zulässt. Und zum Beispiel ist in dem Segment der Neubauwohnungen so eine Art ausgeglichener Mietwohnungsmarkt vorhanden, weil die zahlungsfähige Zielgruppe, die 20, 22 Euro netto kalt pro Quadratmeter zahlen kann, auf ein ausreichendes Angebot trifft.
Wohnungsknappheit
haben wir halt in dem, was ich jetzt mal sozialen Wohnungsmarkt nennen würde, nämlich mein Bestand, Mietbestand, also da, wo die Miete halt halb so hoch ist. Ja, also das ist quasi das sozial bezahlbare Wohnen. Und da haben wir halt die Knappheit. Und bis das mal so einen Sickereffekt hat, werden viele Jahre und Jahrzehnte vergehen.
Interessant, ja. Siehe da, im Neubaubereich reguliert sich der Markt von selbst und die Mieten hören auf zu steigen. genau, okay. Aber das heißt, du erwartest, also du siehst schon seitwärts gehende Mieten im Neubau. Du erwartest aber noch für Jahre steigende Mieten beim Bestand minus Regulation.
Genau, und dieses minus Regulation ist natürlich genau das Thema. Ich nehme jetzt mal sozusagen einen Standort vor die Lupe. Also besonders kristallin klar wird das ja an dem Standort Berlin. Wir haben vorhin gesagt, mit 24% Marktanteil, größter Marktanteil in Deutschland. Gleichzeitig hat diese Stadt ja quasi einen Sonderstatus im Guten wie im Schlechten. Ja, also im Guten, weil von ganz vielen Investoren bundesweit als sehr attraktiv empfunden, wegen Wachstumschance, Zuzug, Internationalität, Universitäten, 30% der KI-Unternehmen in Deutschland sind in Berlin und. Also das ist auf der Habenseite. Auf der problematischen Seite ist dieser ganze Regulierungskanon das brodelnde Labor. Ja, und das haben die Investoren natürlich genau auf dem Schirm. Und ich glaube, wenn man diese Umfragen sich ganz genau anschaut, die wir für Investoren so machen, dann sticht beispielsweise heraus, was zeichnet für dich als Investor diese Stadt Berlin aus? Also einmal dieses Sondergewicht im Guten, aber auch auf der anderen Seite diese Probleme in politischer Hinsicht auf der anderen Seite. Und warum wird so stark investiert? Das ist ja dann eigentlich die Frage. Na, ich glaube, weil die Marktbedingungen gut sind. Die Regeln sind das Problem, aber Investoren setzen ganz augenscheinlich langfristig auf diese Standorte, ja, und denken weit über eine Dekade hinaus und lassen sich deswegen von auch emotionalen politischen Diskussionen nicht aus der Ruhe bringen, ja, und wissen, dass das möglicherweise auch ein Teil der Wirklichkeit für einige Jahre sein kann, ja, aber trotzdem ist für das Szenario des Long Games das andere, was diesen Sonderstatus im Guten erfüllt, so attraktiv, dass man trotzdem investiert. Und ich glaube, diese Rahmenbedingungen sind quasi eingepreist. Das kommt jetzt nicht sozusagen vom Himmel gefallen, hätte noch keiner gehört. Wir reden ja auch sehr transparent darüber, sondern es scheint mir eingepreist zu sein. Und wer das mit dem langfristigen Horizont macht, der wird sich sagen, na ja, in vielen Jahren werden auch diese Diskussionen hoffentlich irgendwann der Vergangenheit angehören.
Ja, ja. Okay, zweite oder Rahmenbedingung noch, das Thema Zinsumfeld. Inflation, also das, was wir die letzten Jahre ja sehr viel erzählt haben und einen Zusammenhang, den ich auch schon im Studium von meinem VWL-Prof damals gelernt habe, das haben wir eben gesehen, die Inflation geht hoch und das löst plötzlich eine Zinsänderung aus, weil wir wollen eben Inflation bekämpfen. Wir wollen nicht 10% Inflation haben in Europa, also die Inflation bekämpft. Wie tut man das? Indem man Zinsen steigen lässt von den Zentralbanken aus. Und die Banken, die das schon erwarten, dass das die Zentralbanken dann tun, die erhöhen noch frühzeitig irgendwie die Bauzinsen. Das alles haben wir 2022 erlebt. Wie siehst du das im Blick jetzt auf, was da kommen mag 2026? Also jeder sagt eigentlich, gut, die Zinsen, die haben sich jetzt eingependelt. Der Markt gewöhnt sich an die Zinsen und es gibt nichts am Horizont, was man erkennen kann, was darauf jetzt gerade Einfluss nimmt, weil die Inflation ist auch im Griff. Siehst du das auch so?
Naja, ob die Inflation wirklich im Griff ist, das werden wir erst noch sehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir da auch nochmal Zinsinstrumente erleben, wenn die Inflation europaweit dann doch nicht ganz unter Kontrolle ist. Das muss man im Auge behalten, was dann vor allem die langfristigen Konditionen angeht. Also dass die sich quasi niemals mehr erhöhen. Der Fraktion gehöre ich nicht an, ja, glaube aber auch, dass so in den nächsten 12 Monaten das mehr oder weniger auf diesem Niveau bleibt. Also practice what you preach, weil ich das glaube, habe ich zum Beispiel jetzt Konditionen zum 1. November unterschrieben, aber übrigens 1. November 2026, weil da so eine Prolongation anstand und da war das Angebot 3,33% als Verlängerungskondition. Ich habe dann Markus Wahle angerufen und habe gesagt, Markus, was soll ich tun? Das ist ja mein Finanzierungsberater. Und er sagte, unterschreiben. Dann habe ich gesagt, na gut, wollte ich eigentlich eh machen, aber ich wollte dein Feedback hören. Also hat er mir gesagt, kannst du tun, habe ich es gemacht. Warum habe ich jetzt unterschrieben eine Kondition, die erst im November nächsten Jahres greift? Na genau deswegen, weil ich glaube, dass sich daran nicht wesentlich was ändert. Ich habe nur sozusagen das Verschlechterungspotenzial für mich ausgeschlossen. Deswegen quasi diese Zinsen jetzt schon gesichert. Das Risiko war natürlich, dass sie jetzt vielleicht ein paar Basispunkte niedriger sein könnten in einem Jahr. Dann habe ich mich verkalkuliert. Aber da halte ich sozusagen das Downside-Potenzial für äußerst gering. Ich glaube, wir haben eine gemeinsame Aufgabe im Transportieren dieser Zinsthematik gegenüber den Verkäufern. Vorhin hatte ich ja gesagt, lass uns mal empathisch reinversetzen in den Verkäufer so als Typus. Der liest natürlich immer nur EZB, Zinssenkungen oder auch nicht oder wird mal ausgesetzt oder jetzt doch wieder vollzogen oder was macht die Bank of England und was macht dann die Fed? Also überall ist diese Leitzinsdiskussion so im Gange. Und dann sagt der ja, naja, wenn die Leitzinsen doch immer zur Diskussion stehen oder sinken, dann muss sich das ja auch aufs Baugeld auswirken. Und da müssen wir quasi gleichförmig kommunizieren, naja, beim kurzen Geld ist das schon so, nur beim langen Geld ist es halt nicht der Fall. Und das wissen viele Eigentümer nicht. Ja, und das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend für deren Wahrnehmung, was wir denn leisten können und wann eine Immobilie auch rechenbar ist und wann nicht. Ja, und ich habe den Eindruck, gerade bei privaten Verkäufern, die müssen ja nicht finanzieren, aber die müssen verstehen, was wir tun, kann man das immer wieder ins Gespräch mit einbringen. Und nicht alle haben das so gegenwärtig wie wir, die wir natürlich jetzt so auf der kaufenden Seite sind.
Ja. Bedeutet zusammengefasst, Prognose, Ausblick 2026. Achtung auf Mietregulierung. Achten und nicht glauben, man kann irgendwelche Überrenditen über die nächsten 10 Jahre quasi einplanen, die weit über den Markt hinausgehen. Zweitens, Zinsumfeld, wenn nichts Größeres, Weiteres passiert, wahrscheinlich stabil. Freue mich immer besonders, wenn ich von dir was höre als Jürgen Schick Investor selbst. Ja? Also gerade ein Jahr im Voraus die Zinsen gesichert. Toll, kann man glaube ich, viel abschauen und lernen. Drittens, die Preise gehen nicht weiter runter. Sie haben sich mindestens stabilisiert. Du siehst in den meisten Märkten einen nach oben gehen. Aber Achtung, ein kleiner Ausreißer München, interessant übrigens, ne? Und Teilmärkte immer angucken. Aber auf jeden Fall hat man irgendwie den Boden der Preise gesehen. Soweit einig?
Einig.
Einig. Das alles zusammengenommen bedeutet für den Long Game spielenden privaten Investor, der vielleicht gerade sein erstes Mehrfamilienhaus kaufen will oder seine erste Eigentumswohnung für die Altersvorsorge, ist ein guter Zeitpunkt.
Just do it.
Ja.
Genau. Also wenn du mich als Investor fragst, also ich schaue auch, ja, weil es einfach gute Konditionen sind. Ja. Und ja, da jetzt ein spekulatives Abwarten, ob möglicherweise noch irgendwann ein anderer Zeitpunkt käme, der vielleicht noch ein bisschen optimaler ist. Also ehrlich gesagt, ich teile das nicht. Ja, nicht, weil meine Berufsgruppe immer sagt, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Ja, man neigt ja dazu. Oder wir haben unseren Newsletter Chancenmarkt genannt, und zwar 2023. Da war das vielleicht fast so ein bisschen hoffnungsfroh, also im Tiefpunkt Chancenmarkt zu formulieren. Nein, aber ich sehe es jetzt tatsächlich so, dass du hast es sehr gut zusammengefasst, jetzt die Konditionen so sind, wenn man es kann, die Gelegenheiten da sind, gute Objekte gefunden werden, sauber geprüft, dass das wirklich optimale Voraussetzungen sind.
Vielen Dank, Jürgen, für dieses wie immer ganz hervorragend erkenntnisreiche Gespräch. Danke.
Vielen Dank, Marco.
Ciao.